Im Studium lernt man ja gar nicht Vertrieb. Wir haben das in meiner Marketing-Vorlesung, wurde mal so ein bisschen Vertrieb abgedeckt. Ja. Aber Vertrieb an sich und gerade Technologievertrieb hat es ja wirklich in sich. Da geht es nicht nur um den Umgang mit den Menschen, aber da geht es überhaupt erstmal Technologie überhaupt zu verstehen. Und dann über den Kunden oder in dem Fall den Prospect zu verstehen und überhaupt erstmal eine Brücke zu schlagen. Also was man eigentlich im Vertrieb macht, ist, man hört sich die Themen und die Probleme, die der potenzielle Kunde hat, die hört man sich erstmal gut an. Und dann entscheidet man überhaupt erstmal, macht es überhaupt Sinn, die Software hier vorzustellen, überhaupt zu platzieren und zu verkaufen.
Herzlich willkommen zum OMR Silicon Valley Update, der Podcast mit Christian Bützer, der euch von deutschen Erfolgsgeschichten aus San Francisco und dem Valley berichtet.
Heute zu Gast bei mir im OMR Silicon Valley Update Podcast Carina Brockel, Chief Revenue Officer bei Aurora Solar. Sie gehört zu einer der erfolgreichsten Führungskräftinnen hier im Silicon Valley und hat ihre Karriere im Vertrieb bei Salesforce begonnen, als Dublin noch alles andere als hip war. Carina ist der lebende Beweis dafür, dass Vertrieb nicht nur eine Männerdomäne ist und dass man nicht nur als Software-Engineer, sondern auch im Sales ein Einkommen bis in die Millionen erzielen kann. Heute sprechen wir darüber, warum Vertrieb die wichtigste Disziplin in jedem Unternehmen ist, was deutsche Startups beim Sales dringend lernen müssen und wie AI den Vertrieb gerade radikal verändert. Eine Folge voller Insights für jeden, der verkaufen will oder muss. Auf geht's. Moin, Carina.
Guten Morgen.
Ja, man merkt schon, du kommst nicht aus dem Norden, aber das ist okay. Moin, moin, sagt man im Norden, Hamburg. Sag mal, du hast dann einer der ersten Jobs bei Salesforce gemacht und bist dafür ins verregnete Dublin gezogen, schon vor langer, langer Zeit, 2007, bevor Dublin wirklich so the hippe Technology-Hub in Europa war. Was lernt man in Dublin über Vertrieb, was man sonst wo nicht lernen kann?
Gute Frage. Also ich habe ja damals aus Dublin den deutschen Markt betreut, bei Salesforce, eine unglaublich starke eine Firma, die unglaublich stark auf den Vertrieb ausgerichtet war und auch nach wie vor ist. Also Marc Benioff kam ja von Oracle, hat selber Marketing gemacht und Vertrieb und hat das ganze Go-to-Market bei Salesforce eigentlich sehr stark auf Vertrieb aufgebaut und ausgerichtet. Und wir haben unglaublich viele Sachen gelernt. Also Methodologien, wie man verkauft, wie man Vertrieb macht. Hat eigentlich gar nicht so sehr mit Irland was zu tun gehabt, sondern eher mit Salesforce als Kultur, wie Marc das aufgesetzt hat. Hat sehr starke Vertriebler aus Amerika und Amerika eingestellt. Und wir haben ganz viel regelmäßig Trainings und haben gelernt, wie man Vertrieb macht.
Okay.
Sehr amerikanisiert übrigens.
Ja, da bin ich sehr gespannt. Da müssen wir gleich drüber sprechen. Heute bist du ja Chief Revenue Officer, CRO. Das ist ein super fancy Title. Was ist das eigentlich?
Was ist das? Ja, CRO. Ja, fancy Title und darunter verbergen sich ganz verschiedene Dinge. In erster Linie eigentlich Vertrieb, also Chief Revenue ist meistens eine Funktion, ein Titel, der sich auf den Revenue oder das alles, eigentlich alles, was mit Revenue zu tun hat, konzentriert. Kann aber auch sehr weit oder viel weiter sein. In meinem Fall jetzt war das so, dass ich Vertrieb übernommen habe, das Vertriebsteam. Ich habe das Marketingteam übernommen, Marketingteams. Ich habe die globale Expansion übernommen. Ich habe Business Development übernommen, Partnerships übernommen. Also ich hatte einen sehr breiten Fächer. Ich hatte auch Customer Success unter mir. Also alles eigentlich, wo irgendwo mit Kundenumgang zu tun hatte, war unter meinem Schirm.
Okay. Wir sprechen da auf jeden Fall gleich nochmal genauer drüber, was du da genau machst und wie du da hingekommen bist. Aber lass mal ganz vorne anfangen. Wo kommst du eigentlich her?
Ja. Also ich bin Heidelbergerin, bin in Heidelberg geboren, habe sehr internationalen Background. Meine Mutter ist aus Portugal, mein Vater ist aus Österreich. Die haben sich in Köln beim Studieren haben sie sich kennengelernt. Und und dann bin ich in Heidelberg zur Schule. Ich bin auf die Uni Mannheim gegangen, habe dort Betriebswirtschaft studiert, also BWL mit interkultureller Qualifikation ist mein offizieller Titel. Ich habe einen Diplomkauffrau-Titel. Ja, und dann habe ich aber auch international studiert. Ich war in Paris, ich war in Sao Paulo jeweils für ein paar Semester Und ja.
Okay. Und ich meine, Mannheim ist ja so die Top-Uni, wenn man BWL studieren will in Deutschland oder einer so der Top 3 wahrscheinlich. Wenn du so ein bisschen darauf zurückguckst, ne, was hat dir dieses BWL-Studium richtig gebracht? Gibt es da so zwei, drei Sachen, wo du sagst, das hat mir wirklich irgendwie die Türen geöffnet?
Ja, also ich würde sagen, die Uni Mannheim, gut, ich spreche jetzt von damals, das ist schon ein bisschen her. Uni Mannheim, starker Wettbewerb, es war also sehr viel Mathematik in allem. Also es wurde viel gesiebt, man musste überleben, war so ein bisschen das Ding. Wir hatten so ein paar, also wir haben angefangen, wir waren also wirklich, ich muss mir mal genau die Zahlen nochmal anschauen, aber wir waren fast über 1000, die wirklich angefangen haben an Studenten und die dann wirklich tatsächlich Abschluss machen an der Uni Mannheim, das sind so 250.
Wow.
Also es wird sehr viel gesiebt, gibt auch viele, die dann sich einfach nochmal umentscheiden. Viele fangen mit der BWL an und dann stellen sie fest, ach, interessiert mich dann doch nicht so sehr.
Ja.
Also davon gibt's viel auch. Ja, aber man lernt eigentlich analytisch zu denken, war sehr interessant und ein großer Schwerpunkt. Und ja, also eigentlich habe ich viel Mathe gemacht in allen Fächern.
Du arbeitest ja viel mit Zahlen heute. Wahrscheinlich hat es auch in gewisser Weise geholfen.
Ja,
und
total.
Ich meine, damals war ja so ein bisschen der Weg, man kommt aus der Uni raus und dann, wenn man in so Top-Unis studiert und dann geht man halt zu McKinsey oder BCG oder so. Und ich meine, du hattest auch irgendwie Angebote da, aber hast dann gesagt, nee, das ist nichts für mich.
Ja, es war ganz interessant. Consulting habe ich mich interessiert. Ich habe mir auch die Investmentbanker angeguckt. Ja, aber war ziemlich schnell gemerkt, dass ich da nicht so richtig hinpasse.
Und warum?
Ja, Christian, ich glaube, ich würde sagen, ich war einfach zu bunt.
Okay.
Ich war einfach, und ich sage das immer in ganz, ganz spielerisch, ich war einfach meine Antworten, also einfach, wie man in dem Gespräch habe ich gemerkt, ich greife nach anderen Themen, ich interessiere andere Dinge. Ja, und ich wollte einfach auch was machen, was vielleicht noch nicht so viele Leute gemacht haben. Mich haben neue Geschäftsmodelle immer interessiert. Also dieser Drang, so ein bisschen mehr ins Entrepreneurship zu gehen. Und dann bin ich dann doch irgendwie im Vertrieb gelandet.
Ja. Und ich meine, Vertrieb ist ja bis heute gefühlt nicht so richtig ein Subject, ne? Also es ist nicht so, man sagt, man studiert Vertrieb, sondern man macht irgendwie BWL.
Gibt's
und dann muss man nachher, ich weiß immer noch, bei mir, ich habe auch BWL studiert und dann gab es irgendwie eine Vorlesung, da hat dann der Dozent irgendwie einem den Bleistift gegeben und hat gesagt, verkauf ihn mir mal. Ne? Und der erste Depp hat natürlich gesagt, oh, guck mal, was für ein toller Bleistift, der hat so eine schöne Miene und der ist gelb und sieht doch total schick aus. Ne? Und dann ist er natürlich direkt durchgefallen. Aber das war im Prinzip die Vertriebssession. Ne? Und das ist ja nicht das, was Vertrieb ist. Oder
nee.
Und du hast dann mal gesagt zu mir, dass du ein MBA in Vertrieb gemacht hast, halt in Dublin.
Ja.
Lass uns da noch mal ein bisschen weiter drüber sprechen. Also du bist nach der Uni dann nach Dublin gegangen. Das war ja, wie gerade schon gesagt, damals noch nicht so hip. Ne? Also da gab es wahrscheinlich noch nicht Google und alle anderen Offices, die da eröffnet wurden. Also was habt ihr da genau gemacht, dass du das wie so ein MBA wahrgenommen hast?
Ja. Also es war ja so nach der Uni, also nach dem Studium, also die Salesforce war noch so klein. Also es waren wirklich tatsächlich weltweit war die Firma, waren es gerade mal 1000 Mitarbeiter und in Dublin waren es vielleicht mal, ich muss mal genau nach, 80, 50 Mitarbeiter.
Man kannte die Leute mit Namen.
Man kannte alle mit Namen, ein kleines Büro. Und ich bin da so ein bisschen reingestittert, weil das Geschäftsmodell so toll war. Also es gab ja dieses SaaS-Modell, war ja was ganz Neues. Ich war noch bei der SAP, ich war da Werkstudentin, habe da also eben dieses kleinen Server, einen ganz kleinen, hab alles mitbekommen. Und habe dann die Salesforce, da bin ich eigentlich fast drüber gestolpert, einfach durch einen Vortrag bei der SAP. Und habe mir dann die Unternehmung angeguckt. Ja, warum sage ich Sales MBA? Da ging es eigentlich erstmal darum, im Studium lernt man ja gar nicht Vertrieb. Also wie du schon sagst, wir haben das mal in einer Marketing-Vorlesung, wurde mal so ein bisschen Vertrieb abgedeckt. Ja. Aber Vertrieb an sich und gerade Technologievertrieb hat es ja wirklich in sich. Also man muss ja, man lernt überhaupt, da geht es nicht nur um Umgang mit den Menschen, aber da geht es überhaupt erstmal Technologie überhaupt zu verstehen und dann über den Kunden oder den in dem Fall den Prospect zu verstehen und überhaupt erstmal eine Brücke zu schlagen. Also was man eigentlich im Vertrieb macht, ist, man hört sich die Themen und die Probleme, die der potenzielle Kunde hat, die hört man sich erstmal gut an und dann entscheidet man überhaupt erstmal, macht es überhaupt Sinn, die Software hier zu vorzustellen, zu platzieren oder zu verkaufen. Das ist eigentlich das Erste, was man eigentlich macht. Dann kommt eigentlich ein ganzer Prozess da noch dazu und dann gibt's dann dieses klassische im Technologievertrieb. Man macht dann einen Discovery, also wo man eigentlich fast stundenlang nur den Kunden Fragen stellt, weil man überhaupt erstmal rausfinden möchte, passt sich denn überhaupt in die Kostenstrukturen, passt die Software überhaupt in den Stack da rein. Also da gibt's alle möglichen Techniken, die man da überhaupt macht. Und dann, ja, dann geht's ans Verkaufen. Dann muss man erstmal feststellen, mit wem rede ich überhaupt.
Mhm. Ja, wie habt ihr das damals gemacht? Ich meine, da war LinkedIn zum Beispiel ja noch nicht jetzt irgendwie so einfach da. Also wie hat man da, also hat man dann irgendwelche Telefonlisten sich gekauft und die Leute einfach angerufen oder wie ging das los?
Das ist ganz pragmatisch, Christian. Ja, das macht man so.
Heute ja auch wieder.
Ja, also Vertrieb ist ganz pragmatisch in ganz vielen Dingen, weil da geht's wirklich, es geht ja um Umsatz, geht darum, findet man jetzt eine Firma, wo das Produkt, also die Software in dem Falle gut passt. Und als erstes macht man eigentlich nur Recherche. Man guckt sich die Unternehmen erstmal an, man guckt, wo passt denn gut hin. Also da gibt es dann mal die Unterteilung. Verkauft man jetzt in eine kleine Firma? Verkauft man jetzt in den Mittelstand? Verkauft man in einen großen Konzern? Und passt das auch? Also erstmal, und dann erstellt man sich Listen und dann fängt man an.
Das ist ja klar, aber ich meine, damals gab es halt noch keine AI, die einem irgendwie Listen vorgeschlagen hat. Es gab kein LinkedIn, wo ich irgendwie mit meinen Connections einfach gesehen habe, wer wo gearbeitet hat. Ja. Also wie hat man, also ich habe damals noch keinen Vertrieb gemacht, deswegen ich frage einfach nur so, wie
Internetrecherche, anrufen, Fragen stellen, auf Messen gehen, sich durchhangeln, alles hat halt natürlich viel länger gebraucht. Du musst halt, bis du dann erstmal deine Liste mit vielleicht 100 Unternehmen hast, auf die du zugehen möchtest, musst du erstmal richtig recherchieren und ja, da muss man noch, wir mussten damals auch richtig die Ärmel hochkrempeln und vor Ort. Ich bin auch mal einfach irgendwo hingefahren und habe mir mal einfach angeschaut, einfach mal den Industriepark und wer ist denn überhaupt hier? Und da haben wir natürlich viel auch gemacht, natürlich mit Referenz. Also man lässt sich empfehlen. Ja. Natürlich macht man auch viel. Das ist eigentlich das Schönste, ist eigentlich das Beste, wenn ein Bestandskunde einen bereits dann, ja, wenn es gut funktioniert. Und
Gut, ja, da, man ist ja auch nicht von null angefangen. Ne? Das war wahrscheinlich ein großer Teil. Und du hast dann eine Zeit lang da in Dublin dich beschäftigt und dann bist du irgendwie hergekommen. Und hast einen Wechsel gemacht. So wie, erzähl noch mal kurz,
ja,
wie
sicher,
das dann
sicher
funktioniert hat.
Also ich war bei Salesforce fast 7 Jahre. Dann bin ich erst nach London und habe bei Box fast 7, 8 Jahre habe ich dort auch gearbeitet. Zuerst in London, also erst in Europa. Und da habe ich wirklich von null angefangen. Also da war ich Nummer 2 und Nummer 3 im Büro und bin dann umgezogen in die USA. War aber gar nicht beruflich, war wegen der Liebe. Ich habe meinen Mann kennengelernt, Amerikaner, liebte damals in San Francisco. Wir haben eine
Fernbeziehung.
Fernbeziehung haben wir gehabt. Jawohl, Fernbeziehung. Und dann hat er erstmal versucht, rüberzukommen nach Europa. Und dann war es für mich einfacher. Und dann bin ich mit Box nach San Francisco gezogen.
Okay. Und wie hast du das so, also wenn man so einen neuen Job sucht, dann muss man immer so sich Kriterien suchen. Ne? Also du warst bei Salesforce und hast gesagt, okay, Box als nächstes. Hast du da die so Listen erstellt und hast halt überlegt, okay, was ist jetzt die nächste coole Company, die gerade wächst, oder haben die sich bei dir gemeldet oder wie bist du da hingekommen?
Haben sich bei mir gemeldet, aber ich habe natürlich selbst auch Recherche gemacht. Mir war damals gut, ich hatte CRM, also Salesforce mit CRM. Ich wollte wieder was Horizontales machen. Ich hatte mich ja stark auf Enterprise Businesses konzentriert. Box war genau gerade in dieser Phase, wo sie expandieren wollten, Europa, Enterprise Bereich. Ja, und dann natürlich macht man Recherche, sicherlich. Was ist es? Welche Series ist es? Series ABC? Finden sie schon IPO? Ja, nein. Ja. Man guckt sich natürlich auch das Profil genau an. Man guckt sich auch das Leadership-Team an. Also ich fand den Aaron damals ganz super. Also Aaron ist nach wie vor CEO bei Box. Ja. Einfach wie er strukturiert, wie überhaupt nachgedacht, ganz humorvoll auch. Also Aaron ist ein ganz humorvoller, kann man auch mal auf Twitter folgen. Mhm. Und ich fand damals auch das Thema Content ganz spannend. Also bei Box geht es ums Thema Content Management, also wie man Dokumente verwaltet. Dann war Dropbox damals ganz groß.
Ja, klar.
Und Box hat sich wirklich auf Enterprise konzentriert. Und dann hat das gut gepasst. Also mit meinem Skillset, wo die Unternehmung gerade war, wie sie aufgebaut, also wo sie hin wollten. Und ja, dann ging's los. Und dann ging's ins Scaling.
Ja. Du bist ja in diesem Vertrieb gelandet. Wenn man sich so ein bisschen die Zahlen anguckt, also ich habe mal ChatGPT gefragt, was die Frauenquote bei CIOs ist, also bei Chief Revenue Officers, irgendwie unter 8%. Ne? Das ist ja schon echt eine krasse Männerdomäne irgendwie.
Ja.
Wieso gibt es da so wenige? Weil ich meine, eigentlich ist es doch so, wenn eine nette Dame ankommt und einem was verkaufen will, sind wahrscheinlich die meisten Käufer... man muss es wirklich mal sagen. Ne? Eigentlich ist es ja ein mega Vorteil. Also ich kenne das auch mal so als Tricks, dass andere Leute so irgendwie also selbst als ich noch bei LinkedIn gearbeitet habe, da haben wir die weiblichen Leute, die In-Mails schreiben lassen, in den Werbemails, weil die Klickraten auf die Messages viel höher waren. Ne? Deswegen frage ich mich immer, warum eigentlich nicht viel mehr Frauen das machen oder das anstreben? Was glaubst du, was das Problem da ist?
Ja, also Vertrieb ist nach wie vor eine Männerdomäne. Ist eigentlich schade. Es fangen übrigens viele Frauen an. Also ich achte natürlich auch stark darauf. Ich habe viele Frauengruppen, die ich mit unterstütze. Und was ich festgestellt habe, ist, dass es geht so nach so 2-3 Jahren, verlieren wir immer mehr Frauen. Also es fangen viele an, das ist eigentlich ziemlich ausgeglichen. Und dann je nachdem, wenn man im Vertrieb dann die Karriereleiter dann doch hochklettert, ist es oft so, dass man dann im Außendienst landet. Also sehr große Accounts, also man fängt erstmal vielleicht bei kleineren Accounts an, handelt sich dann, wie gesagt, wieder in diesem Mittelstand, also Mittel und dann hoch in die Enterprise. Und was zumindest damals noch ein großes Thema war, vielleicht heute wieder weniger wegen Covid und man muss nicht mehr so viel reisen wie früher, das hat sich jetzt auch verändert.
Ja.
Aber man ist viel unterwegs. Und was ich dann festgestellt habe, ist, dass viele Frauen, wenn es dann ums Thema Familie geht, wollen sie einfach mal ein paar Jahre zu Hause bleiben, nicht so viel auf Achse sein, nicht so viel reisen. Und da verliert man dann doch wieder viele Frauen. Und dann dadurch wird es immer weniger. Dadurch wird es dann immer, es engt sich dann immer ein. Und ich glaube, der andere Teil ist auch, dass einfach sich so viele Frauen auch nicht unbedingt, man muss so diesen Wettbewerb, dass man, es ist kompetitive, das muss man schon auch, also muss man nicht, aber es ist ein Vorteil im Vertrieb. Man macht das alles ein bisschen spielerischer, wenn man das alles als Wettbewerb
Ich meine, das wird ja richtig gamify, ne? Also wenn ich gucke bei den großen Tech-Konzernen, wo ich so gearbeitet habe, da gab es dann immer diese Ranglisten und dann wurden die besten Performer, genau, da lagst du ja auch häufig mal vorne drauf. Und dann wird man ja eingeladen zu diesen Clubs und so. Ne? Das ist ja wahrscheinlich schon eine gewisse Kultur, die man auch mögen muss. Ne?
Ja, es ist schon eine Kultur, die sagen wir mal, Frauen so nach wie vor nicht unbedingt suchen. Das ist nicht unbedingt, was man, ja. Und warum, weiß ich auch nicht, Christian.
Ja.
Weil mir hat's super gefallen, nach wie vor. Ich liebe das. Und aber da hat man so einfach Themen, wo dann nicht so viele Frauen dabei sind.
Musstest du dich da irgendwann mal besonders beweisen oder? Hast du es eigentlich gar nicht so wahrgenommen?
Ich habe es gar nicht so arg wahrgenommen. Ich nehme es auch jetzt auch gar nicht so wahr, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja.
Es war halt immer schon so.
Ja, klar.
Aber ich versuche schon nachzuziehen. Auch jetzt, auch, wo ich jetzt eine Führungskraft bin, versuche ich wirklich auch die Frauen mit. Also ich bin bewusst dabei. Ich nehme auch oftmals Frauen dann einfach auch mit. Ich mache viel Mentorship. Einfach, dass man auch da ist auch so ein bisschen eine Hürde da oftmals, so eine Barriere ist oft. Viele bauen sich auch den Vertrieb irgendwie so ein bisschen auf und dann so ein bisschen Klischees sind da oft mit dabei. Und ich glaube, das muss man einfach Schritt für Schritt einfach abbauen und die Frauen dann einfach mitnehmen.
Ja. Und hast du so eine persönliche Superpower, die du irgendwie sagst, okay, da bin ich besonders gut? Ich meine, es gibt ja Leute, die irgendwie total die guten Beziehungsleute sind und dann genau die richtigen Leute dann rausfinden oder die anderen sind irgendwie so knallhart und können halt irgendwie am Preis nachher noch den, oder die sind so mega dreist und das sind immer die Liebsten, die einfach nach so viel fragen, wo man denkt, das kann eigentlich nicht sein, dann kriegen sie es doch. Wo bist du so auf dem Spektrum da?
Also ich weiß und ich sag das jetzt, weil das mir viele schon gesagt haben, also ich bin sehr empathisch. Also ich denke, Empathy ist ein großes Thema. Ich glaube auch einfach, man muss ganz natürlich bleiben, weil es geht ja eigentlich darum, man möchte, dass beide Seiten ja eigentlich gut rauskommen. Also ich finde, es ist ja eigentlich schlecht, wenn man einen Deal macht, also wenn man einen Abschluss gibt und eine Seite, also eine der beiden Personen oder Unternehmungen fühlt sich nicht gut dabei, dann ist es eigentlich gar nicht gut.
Ja.
Es kann in beide, also eigentlich versucht man ja einen guten Ausgleich zu finden, wo beide sich gut fühlen. Einer hat eine tolle Software gekauft, die anderen haben einen tollen Umsatz gemacht. Aber da geht es eigentlich darum, dass man, und es ist so diese Superpower, wie findet man diese Balance, dass beide sich gut fühlen, dass man beide gut rausläuft, weil wenn sich einer über den Tisch gezogen fühlt, dann läuft das nicht.
Naja, klar. Spätestens beim Renewal klappt es dann nicht, ja.
Genau, spätestens beim Renewal klappt es nicht oder der Kunde ist nicht zufrieden, aber auch umgekehrt. Also wir haben auch mal Deals gemacht, wo wir auch zu großzügig waren und dann klappt das auch nicht. Es ist auch langfristig nicht. Also Langfristigkeit ist für mich auch wichtig, also dass man nicht einfach nur schnell was abschließen möchte, sondern hier geht es eigentlich auch um, dass der Kunde eine tolle Kundenerfahrung hat.
Ja. Und was ist dein Rezept, um so diesen Schritt ins Management zu gehen? Ich meine, auf der einen Seite hast du natürlich, wenn du so als Junior-Sales-Typ oder Frau halt anfängst, dann dann gibt's ja Ziele, ne? Und du hast jedes Quartal und dann die Leute, die die Ziele immer erreichen, die werden dann wahrscheinlich irgendwie befördert und dann hast du auch die Chance. Oder gibt's noch was anderes außer nur, okay, der hat Geld gebracht?
Also hoffentlich nicht nur das Geld, aber natürlich, es hilft natürlich, wenn man seine Zahlen erreicht, ganz klar. Aber es kommt darauf an, wie man die Zahlen erreicht. Also es geht ja nicht nur darum, dass man, wie wir schon vorhin erwähnt haben, dass man einfach nur Deals. Das kann man übrigens, kann man eine Zeit lang machen. Man kann eine Zeit lang einfach nur Abschlüsse machen. Man kann richtig schön Discounts reinsetzen und dann kann man ja viel Abschlüsse, kann man ja machen. Aber es geht natürlich auch darum, dass man, also wie man es macht, dass man diesen Kundenfokus hat, dass man Leute und Teams um sich herum auch mitnimmt. Man arbeitet ja nicht alleine im Vertrieb. Also der Vertriebler in der Tech-Branche hat ja, du hast ja unglaublich viele Leute, die dich unterstützen. Du hast ja meistens einen Sales Engineer, dann hast du noch einen Customer Success, der mit dabei ist. Dann hast du eigentlich noch mal einen Manager da auch mit. Also du hast ja, du verkaufst eigentlich als Team. Es ist ein Teamsport. Ja. Also man muss eigentlich ein richtiger Teamplayer sein, damit man dann zum einen gut ist. Und zum anderen dann auch ins Management gehen.
Ja. Und wie ist denn dieser Schritt? Weil ich meine, wenn du dann erstmal Manager bist, dann hast du ja eine ganz andere Funktion, ne? War das für dich von Anfang an klar, dass du sagst, das möchte ich irgendwann machen, People Management, das macht mir Spaß? Oder wie bist du da reingekommen?
Eigentlich gar nicht. Der große Deal und das zu schließen, liebe ich nach wie vor übrigens. Ja, wie bin ich da reingekommen? Also es ist eigentlich... war übrigens auch der schwierigste Schritt in meiner Karriere, darf ich das mal so sagen? Ja. Also der Schritt vom IC, vom Individual Contributor, hin zum Manager, war für mich eigentlich der schwierigste. Das war, wo ich am meisten Veränderungen und auch am längsten gebraucht habe.
Ja. Weil es ist so lustig, man kriegt dann irgendwann diese Beförderung und dann ist man einfach Manager, aber man wird vielleicht gar nicht so unbedingt an die Hand genommen auch. Ne? Das ist so einfach erwartet, das kannst du jetzt auch. Und dann wird sich beschwert, wenn irgendwas nicht funktioniert.
Ganz genau. Und so genau lief es bei mir, weil ich hatte sehr gute Zahlen, ich war immer wunderbar auf den Leaderboards immer Nummer 1 und dann wurde man befördert, aber dann gab es nicht das Training darunter. Weil als Manager ist man ja wirklich, man beschäftigt sich ja mit dem Menschen. Und man muss ja, da ist ganz viel Psychologie dabei im Übrigen. Also ich wünschte mir manchmal, dass ich im Studium mehr Psychologie gehabt hätte. Da geht es ja darum, dass du motivierst, dass du Leute da abgreifst, wo sie gerade sind. Haben die heute einen guten Tag, haben die einen schlechten Tag? Du musst ja, da geht es viel um diese Menschenkenntnisse und dann das wirklich, die Peak-Performance rauszuholen. Also wirklich, dass jemand jeden Tag richtig was gibt, das ist ja nicht trivial.
Ja.
Ne? Und das auch zu verstehen. Und da geht es ganz viel um Menschenkenntnis. Damit verbringe ich auch jetzt noch sehr viel meine Zeit.
Ja.
Natürlich weniger. Ich kann nicht mehr auf alle eingehen. Das ist das Schöne, wenn man Manager ist und noch ein kleines Team hat. Da kann man wirklich auf jede Person eingehen.
Ja.
Ist natürlich jetzt nicht mehr so möglich. Ja, aber der Schritt war hart und ich musste da auch viel lernen. Und ich habe auch viel von meinen Mitarbeitern gelernt. Ne? Ja. Also von meinem ersten Team, die Armen. Ich habe bei denen ganz viel ausprobiert.
Ja, weil ja, dann hast du aber, also glaubst du, dass du dann als Frau eigentlich eher Vorteile hast? Weil so Empathie und solche Sachen sind ja wahrscheinlich bei den Frauen häufiger eher da als bei irgendeinem so Typen, der irgendwie...
Sicher, sicher.
Das nur so durchdrückt.
Ja, ich glaube schon... Es gibt aber auch, die Männer sind ja auch empathisch. Also ich sage ja nicht immer nur die Frauen. Aber man kann natürlich, also man muss natürlich viel raushorchen. Und ich glaube schon, dass es, mir hat es auch Spaß gemacht. Ne? Also mit Menschen auch zu arbeiten, macht mir auch Spaß. Und das mögen ja nicht immer alle. Es müssen nicht immer gleich alle in die gleiche Richtung laufen. Und das ist natürlich für, wenn man ins Management geht und dann dementsprechend ins Leadership, ist das meiner Meinung nach eines der wichtigsten Dinge, dass man sich mit den Menschen beschäftigen möchte.
Du hast mir vorab so einen Satz gesagt, ich war War President, nicht Peace President. Was meinst du damit?
Ja, ja, also ja, ist gut. Und zwar, Peace President ist, wenn die Zahlen, die stimmen alle. Es läuft super, alles läuft gut. Ne? Also das ist so, das habe ich jetzt ein paar Mal gemacht gehabt, also sowohl bei Salesforce als auch bei Box war es dann so, die Zahlen gingen immer nur rechts nach oben. Und da ging es eigentlich nur darum, wie viel schneller kann man es machen, aber die Zahlen waren alle da, also alles super. Und zu den Zeiten, gut, und natürlich beides bei Salesforce und auch bei Box, waren natürlich Extreme. Waren sehr gut, also da ging es dann eigentlich nur darum, wie kann man es noch schneller machen, kann man optimieren, da ging es darum, dass man wir mussten viel einstellen. Das sind diese ganzen Skalierungsthemen, ne? Aber der Unterton ist sehr, sehr positiv.
Ja.
Alle die Leute machen, normalerweise macht man dann Marketing, Vertrieb, also alle kommen auf ihre Zahlen, man erreicht die Milestones. Und da da leitet man anders. Also da leitet man anders als jetzt in der Warzone, wenn man War President ist. Oder wenn mal die Zahlen nicht da sind, dann muss man dann schon nochmal andere Sachen. Oder gibt es andere Dinge, wie man dann seine Teams und auch die Unternehmung dann eigentlich auch führt. Ne? Also ja. Da gibt es dann andere Themen, die werden dann wichtiger. Und zur Wartime, da geht es dann darum, dass man, oder zumindest habe ich so gemacht, man muss nochmal ganz anders anpacken. Weil man erreicht dann mal nicht die Zahlen, dann ist man nach einem Call vielleicht mal nicht so gut gelaunt, dann hat man vielleicht mal ein Quartal mal nicht erreicht und so weiter und so fort. Und dann muss man nochmal anders motivieren, weil dann ist der Tag nochmal ein ganz anderer, wenn man nicht immer so vielleicht diese Erfolgserlebnisse hat. Und man muss ein bisschen mehr in die Vision rein. Also man muss dann, dann hat man vielleicht gerade eine Zeit, wo es eben, es läuft gerade mal nicht. Und da geht es darum, dass, ja, dann Die durchschnittliche Person möchte dann motiviert werden. Die möchte dann hören, hey, was, wo kommen wir denn jetzt hin? Jetzt ist es vielleicht mal hart, jetzt ist es schwer, jetzt müssen wir hier durch. Ja, und dann? Aber was, worauf arbeite ich denn hin? Warum arbeite ich überhaupt so hart und so viel?
Ich meine, gerade bei Vertrieblern ist es ja auch so, ein Großteil des Gehalts ist ja auch an die Quoten gehangen und so, ne? Wenn die Leute dann plötzlich nur noch irgendwie 30% von ihrem Gehalt verdienen, dann gucken sie sich halt um, wahrscheinlich auch nach irgendwie anderen Jobs und so, da muss man denen was anderes anbieten.
Retention. Da muss man die Leute halten, ne? Und vor allem die guten Leute gehen ja meistens als Erste.
Ja.
Da muss man natürlich dann unglaublich viel Zeit damit verbringen, dass man die guten Leute vielleicht mal jetzt in einer schwierigen Zeit auch echt mal halten kann.
Ja.
Normalerweise kommt man ja auch wieder raus aus der schwierigen Zeit.
Ja.
Das ist ja, es gibt übrigens keine Unternehmung, die auch mal nicht, die diesen nicht mal so eine Zeit hat.
Ja,
Und dann geht es halt darum, wie man da durchkommt und wie man sich, wenn man auch so ein bisschen dieses, wirklich diesen Tribe, ne, dieses zusammenkommt und dieses dann auch bindet.
Ja.
Und da muss man dann schon viel stemmen und da leitet man anders.
Ja. Lass uns noch mal ein bisschen über Vertrieb sprechen, auch gerade so ein bisschen in Bezug auf Deutschland. Ich habe ja selber auch da lange für so amerikanische Firmen in Deutschland gearbeitet und habe das immer so mitbekommen, wie anders das eigentlich ist, wie die Amis halt Vertrieb verstehen.
Ja.
Warum glaubst du, dass in Deutschland das irgendwie immer noch anders ist? Weil ich meine, das ist ja eigentlich so eine Art Playbook, ne? Man holt sich diese Leute und das kann man ja alles auch nachlesen. Warum wird das in den deutschen Firmen noch nicht so gelebt wie in den amerikanischen Firmen?
Ich glaube einfach, dass in Deutschland nach wie vor einfach das Produkt oder die Technik also einfach noch viel wichtigeren Schwerpunkt hat. Das wird einfach, ich meine, was ist zuerst? Erstmal braucht man ein Produkt, erstmal braucht man die Technik und da ist noch, ja, die Deutschen, die lieben das Detail, die lieben das, genau zu wissen, wie was funktioniert, wie was, und da wird einfach nochmal wesentlich mehr Schwerpunkt darauf gelegt. Und einfach ein bisschen später auf den Vertrieb. Ne? Und das kommt alles ein bisschen später erst, wird das später rein. Der Vertrieb wird auch oftmals nicht so mit reingebracht, um dann auch Produkte überhaupt zu entwickeln. Und das sind die Amis, da haben sie das, machen sie schneller. Da hat der Vertrieb einen höheren Stellenwert.
Mhm.
Wird auch oftmals viel mehr gefragt, was hat denn der Kunde euch jetzt erzählt? Ihr wart vor Ort. Was können wir denn jetzt hier besser machen? Also da gibt es diese Loops, sind viel enger, weil sie das schon immer viel früher gemacht haben. Gut, die Amerikaner, die lieben auch auf den Bühnen zu stehen. Das fängt schon mit der Schule an. Da wird schon in der Schule geübt. Ne? Da wird schon debattiert, die Debattierclubs und so weiter und so fort. Da wird mehr Show gemacht. Und das sind Themen, die sich dann im Vertrieb und im Marketing dann schneller in die Unternehmen oder dann einfach mehr Fuß fassen, schneller.
Ja, ich finde das interessant, gerade mit diesen Debate-Classes und so, ne, dass die Amis irgendwie so ein bisschen eloquenter sind. Gerade wenn man so als Deutscher das erste Mal mitbekommt, dann die werden dann auf die Bühne gestellt und die haben dann immer die große Vision und reden und die Arme in der Luft und alles und so, juhu. Und aus
die
deutscher
üben
Sicht,
einfach schneller, ja, die üben schon in der Schule.
Aber ich glaube, darauf kommt es halt an. Ne? Am Ende, selbst Steve Jobs hat das immer erzählt, ich weiß immer, wie dass er jede Präsentation bis zum Umfallen, bis zum Erbrechen geübt hat, damit jedes einzelne Wort halt passt.
Ja, ja. Das machen wir auch jetzt noch. Also das ist auch interessant. Das ist eine richtige Show. Man setzt also wirklich eine Show auf. Also ob man jetzt vorm Kunden ist oder auch ob man interne Themen hat. Wir haben ja immer normalerweise das ist ja einmal im Jahr ein großes Kickoff. Ne, kommen alle zusammen. Da wird jeder Satz wird geübt und auf die Bühne gestellt und und da wird üben. Also man kriegt auch richtiges Training. Ne? Also das sind die Amis. Das ist denen wichtig. Aber das ist einfach kulturell so.
Mhm.
Und wir Deutschen, wenn's Produkt stimmt, dann freuen wir uns ja eigentlich schon.
Ich finde, es gibt so einen interessanten Stat, dass besonders Mormonen besonders gut sind im Vertrieb. Mhm. Wenn man so ein bisschen über die ganzen Softwarefirmen rausgeht, weil die kriegen ja zusätzlich zu den Debate-Classes auch noch einmal auf so einer Mission beigebracht, wie man eine Religion verkauft. Und das ist mein Spaß immer, wer es schafft, jemandem die Religion zu verkaufen, der kann auch jede Art von Software irgendjemand anbieten.
Das ist knochenhart. Die verkaufen Religionen im Gegensatz von Tür zu Tür und die klopfen an den Türen. Und ich habe viele Vertriebler, die Mormonen sind, die sind hervorragende Vertriebler, weil die das schon in diesem einen Jahr haben, die lernen auch mit dem Nein umzugehen. Übrigens ist sowas auch so ein Thema, warum viele im Vertrieb vielleicht auch mal scheuen. Und man lernt man kriegt ja oftmals, kriegt man eine Absage.
Ja.
Aber man lernt wirklich mit der Absage gut umzugehen. Ich bin mit so gehärtet. Wenn jemand Nein sagt, das ist was Tolles, das ist was Gutes, dann weiß ich, dass das hier nicht passt.
Ja.
Dann geht's zum nächsten Kunde, also zum nächsten Prospect. Und damit überhaupt umgehen zu können, das stimmt, das sind die, wenn man da erstmal ein Jahr auf Mission ist, lernt man mit einem Nein gut umzugehen. Das gehört dann zum Vertriebstraining auch mit dazu.
Ja. Und ist das dann eigentlich ein Handwerk oder ist es eher ein Mindset? Weil ich habe immer das Gefühl, die Leute, das ist halt, also Vertrieb ist vor allen Dingen auch Masse. Also es muss einfach abgearbeitet werden.
Ja, der Vertrieb ist übrigens auch, hat auch viel mit Analytik zu tun, auch mit Zahlen. Also da geht es darum, dass man sagt ja immer diesen ganz klassischen Pipeline und Funnel. Ne? Also es geht ja eigentlich darum, habe ich mit genug Leuten geredet? damit ich meinen Umsatz generieren kann. Und dieses Pipeline generieren ist auch nochmal, das hat mit Zahlen zu tun. Habe ich mit genug Leuten den Funnel, habe ich den ordentlich gemacht, habe ich irgendwo, funktioniert es irgendwo nicht, ne? Stoppt es irgendwo? Habe ich beim ersten Schritt funktioniert, aber beim zweiten Schritt nicht? Dann geht man, warum funktioniert es nicht? Dann analysiert man, ne? Also da geht's, man kann das wirklich, man kann Vertrieb ganz analytisch auseinanderbauen. Man kann mit Zahlen unglaublich viel, also man kann viel rauslesen und man kann unglaublich viele Probleme lösen. Und dann auch wirklich einen tollen Vertriebsprozess für den Kunden designen und dann natürlich auch für den Mitarbeiter.
Ja. Du bist ja Profi, warst irgendwie, sag mal, von 0 auf 100 oder von 100 auf 1000 oder Millionen praktisch die Deals gemacht. Und gerade so jetzt, ich mal so ein Beispiel, ne? Meine Firma, kleines Startup. Kleines Startup, der einzige Vertriebler sitzt hier gegenüber. Was sind so, sag mal, Fehler, die so Early-Stage-Startups meistens vielleicht machen? Also immer so B2B-SaaS, einfach um bei dem Thema zu bleiben. So, was rät zu solchen Leuten, die anfangen, ihr Produkt jetzt zu verkaufen?
Ja, sicher. Also es ist ja erstmal, was ja sehr oft ist, der Founder, ne? In deinem Fall wird dann zum Vertriebler, hat es noch nie gemacht eigentlich, ist zum ersten Mal. Und was ist da der größte, oder was ist dann oft passiert? Was oft passiert, ist, dass die Leute und die Founders einfach den ersten Schritt dieses Discovery, also über den Kunden was rauszufinden, der wird oftmals eher zu kurz gemacht oder gar nicht. Oder einfach also eigentlich dein Gegenüber kennenzulernen, was habt ihr denn überhaupt für Themen, was geht's denn bei euch? Und dann eigentlich erst überhaupt zu verkaufen. Weil wenn man nicht weiß, was denn gerade die Themen sind von der Person, die da einem gegenüber sitzt und was die gerade versucht zu lösen, dann kann man eigentlich auch gar nichts vertreiben. Also eigentlich ins Nichts zu pitchen, würde ich immer nie raten. Aber gut, wenn man natürlich erstmal gerade mal anfängt, dann muss man erstmal ins Gespräch kommen mit jemandem.
Ja.
Und da geht's eigentlich um so Themen, wie kann man eigentlich networken? Wie kommt man überhaupt ins Gespräch? Und da arbeite ich eigentlich erstmal viel am Anfang. Und wenn du dann immer noch ganz klein ist, dann geht's auch oftmals, also es geht viel über Network, es geht viel über die VCs, ne? Und dann die ersten Gespräche und die ersten Deals, da muss man, das ist Knochenarbeit, da muss man erstmal kennenlernen. Und da muss man überhaupt erstmal rausfinden, was für ein Problem löse ich denn. Also man muss auch sich selbst gut verstehen. Also ein eigenes Problem. Was für ein Problem löse ich? Und das muss man artikulieren können. Und das ist gar nicht so einfach. Da muss man erstmal ausprobieren. Die ersten paar Male pitcht man. Und es funktioniert nicht.
Ja, aber wie hast du irgendwie so ein paar Hacks? Also man kann ja irgendwie auf Konferenzen gehen oder man, was weiß ich, macht irgendein Dinner oder geht auf irgendwelche Networking-Events. Das sind so für dich so die 3-4 Sachen, wo du sagst, das muss eigentlich jeder machen oder das sind auch Sachen, die vielleicht jemand übersieht, dass er auch machen sollte. Hast du da irgendwelche Tipps?
Also ganz am Anfang, wenn man jetzt gerade erstmal anfängt und ein Founder ist, Network, Network, Network und zum Investoren gehen. Den Investoren einen, sich also direkt vorstellen lassen. Die haben ja Portfolio-Companies. Dann haben sie natürlich, wo sie investiert haben in der Vergangenheit. Da kommt man erstmal sehr, sehr weit. Mhm. Und da kriegt man natürlich, wenn ein Investor einen vorstellt und sagt, hey, ich habe eine tolle Unternehmung, ich habe ein tolles Produkt, schaut es dir bitte an, dann kriegt man den Termin eigentlich.
Okay.
Also das ist das Erste, was man machen sollte, in den ersten, einfach mal zum Investor gehen.
Ja.
Und die haben auch ein riesen Interesse natürlich.
Klar.
Ist doch klar, die helfen auch gerne, die machen es auch echt gerne.
Ja, da kann ich, glaube ich, auch mehr machen. Lass uns noch mal weiter über Vertrieb sprechen, gerade so in diesem ganzen AI-Änderungsprozess gerade.
Ja,
ne? Weil,
toll. Mein,
da ändert sich ja so viel, weil es so viele Tools gibt. Also wie verändert das heute deinen Alltag?
Ja, also es gibt zwei Bereiche, in denen sich es verändert. Zum einen verändert sich natürlich auch, wie ich jetzt mit den Produktteams arbeite. Also die internen Produktteams versuchen jetzt eigentlich alle oder wollen alle natürlich die AI-Technologie nutzen. Und jetzt die ganzen Feedback-Loops zum Kunden und die ganzen Themen, die wir da haben, also da arbeiten wir ganz anders. Also die Produktteams fangen an, anders zu arbeiten. Die Entwicklungsteams arbeiten jetzt anders. Und da gibt es eine ganze Baustelle. Also da, wie man das vorher gemacht hat, funktioniert eigentlich fast gar nicht mehr so.
Mhm.
Und da mache ich viele Themen, wie wir schauen uns mal einen Text, unseren eigenen Tech-Stack an.
Na, vielleicht erzählst du mal ganz kurz, was du eigentlich noch machst, was eure Firma macht, damit man das ein bisschen bildlicher versteht.
Also Aurora Solar ist eine Unternehmung im Bereich Climate Tech. Es geht um die Solarbranche, also wirklich reiner Fokus auf Solateure. Und das Produkt von Aurora ist ganz einfach. Da geht es darum, Design-Software für Solaranlagen. Also wo passt am besten die Solaranlage hin? Wo muss sie aufs Dach? Wo kriege ich den optimalen Output dann von der Solaranlage? Ist eigentlich ganz einfach, hört sich einfach an, ist aber schwer.
Mhm.
Und Aurora hat da ganz, also wirklich als Vorreiter über Daten, über Imagery es geschafft, dass wirklich, du musst nicht mehr vor Ort gehen. Also früher war es so, dass man, ein Solateur musste noch wirklich aufs Dach.
Jetzt habt ihr einfach ein ganz aktuelles Satellitenfoto wahrscheinlich, ne?
Ganz genau.
Ja.
Also über verschiedene, LiDAR ist ein großes Thema. Also man kann unglaublich viel darüber schon machen. Und damit ist der Gang zum Kunden vielleicht nicht ganz. Also meistens geht der Solateur noch mal hin. Aber es ist natürlich viel einfacher, jetzt ein Angebot zu erstellen. Es ist viel einfacher, den Kunden zu betreuen. Verschiedene Hardware, also verschiedene Systeme auszuprobieren und so weiter und so fort. Also da ist Aurora richtig knackig und richtig toll unterwegs. Gerade in den USA, super Market Share.
Wie groß ist die Company heute? Also so Umsatz, ist da irgendwas bekannt?
Also über 100 Millionen. Wir haben damals, als ich angefangen habe, waren wir noch unter 20.
Okay, wow.
Und sind dann über die letzten Jahre stark gewachsen. Zunächst erstmal im US-Markt. Wir haben auch expandiert nach Europa und haben ein Team dann in München aufgebaut.
Mhm.
Ja, aber die Solarbranche hat so ihre Hochs und Tiefs.
Ja.
Ich sag das, weil also jeder, der in der Solarbranche unterwegs ist, weiß das. Und auch in den USA gab es auch jetzt in den letzten paar Jahren was schwierig. Zinsen sind gestiegen und durch die Zinssteigerungen und andere Finanzierungsmöglichkeiten die Finanzierungen hat sich verändert, der Finanzierungsmix. Und da wurde es dann schwieriger in der Branche.
Aber lass uns dann mal weiter mit AI nochmal sprechen, weil AI. Interessiert das schon, was nutzt ihr zum Beispiel für Tools? Ne? Also nutzt ihr da irgendeinen Clay oder einen Apollo oder was habt ihr so für ein Tool-Stack, was euch den Vertrieb bei euch, also nur mal das nochmal ganz kurz zu verstehen. Das Tool, was ihr verkauft, wird dann verkauft praktisch.
Hat auch AI. Und
okay.
Also den ganzen Tag, also man kann einfach auf den Knopf drücken
und dann
legt einem die Software wirklich das Design schon aufs Dach.
Okay, und das wird benutzt von so Firmen wie, also in Deutschland schon, was sehe ich, 1,5 Grad oder Enpal und so. Also die nutzen, das sind also diese Installations-Companies, die kaufen eure Software.
Ganz genau, die kaufen die Software. So, ja, und für mich noch ein zweites wichtiges Thema. Wo ist AI? Also wo kommt AI jetzt zum Einsatz? Ist natürlich intern. Also wie kann man im Vertrieb jetzt AI-Tools nutzen?
Ja.
Das ist übrigens nicht nur Vertrieb, Marketing übrigens auch sehr stark. Also Marketing, Vertrieb, geht eigentlich über alle im Go-to-Market.
Mhm.
Und wie kann man jetzt dann mit diesen mit den AI-Tools, wie kann man die Arbeit schneller machen, besser machen? Im Vertrieb gibt es auch noch ganz viele Themen, haben wir doch vorhin angesprochen, diese Liste zu erstellen. Wen rufe ich denn als erstes jetzt mal an?
Und
gehe ich denn da als erstes vor Ort? Das kann man mittlerweile schön machen. Das machen einem die AI-Tools.
Mhm. Ja. Und was konkret für Tools habt ihr da so einsetzt?
Also wir haben erstmal angefangen, unseren derzeitigen Tech-Stack anzuschauen. Also wir haben ja Salesforce, wir hatten HubSpot, wir haben Notion. Also die ganzen existierenden, ich habe immer ein paar jetzt erwähnt, alle existierende Software, die wir im Einsatz hatten, da haben wir uns einfach mal die AI-Kapazitäten oder die AI-Technologie mal angeguckt und dann haben wir es einfach mal, we turned it on. Wir haben es einfach mal angemacht. Mm. Und haben mal ausprobiert, was denn gut funktioniert und was denn klappt. Also Outreach, auch nochmal, Gong. Also alles, wir haben ja viele, gut, das macht man in Deutschland auch nochmal viel weniger. Ne? Also ja, alles mittlerweile wird ja alles aufgenommen, ne? Also ja. Die ganzen Gespräche. Das kann man natürlich unglaublich toll für Trainings benutzen. Ne? Ja. Also wenn man merkt, einer im Team verkauft besser als der andere oder die anderen. Und warum denn? Warum verkauft denn der eine jetzt wesentlich besser oder eine als das Team? Da kann man mal in die Calls richtig reinhören. Man kann auf einmal dann Muster, man kann sehen, verbringt eigentlich viel mehr Zeit mit Fragen stellen als eigentlich mit Reden. Was man eigentlich im Vertrieb machen sollte. Ja. Fragen stellen ist eigentlich viel wichtiger.
Aber das finde ich zum Beispiel super spannend. Also ihr nehmt jeden Sales Call nehmt ihr auf und lasst sie dann darüber auch ein Tool rüberlaufen, was dann praktisch die einzelnen Calls analysiert? Oder ist das eher, also, oder was für ein Tool zum Beispiel nutzt ihr, um alle Calls aufzunehmen?
Gong.
Ah, okay.
Ja, und wir haben mittlerweile ganz gute AI drunter. Also ja. Und dann geht es ganz klassisch eigentlich um Vertriebs-KPIs. Ne? Ja. Also dann, auf einmal merkst du, okay, ich nehme mal das Beispiel von einem sehr erfolgreichen Vertriebler und auf einmal merkt man, okay, der hat eigentlich viel weniger Calls als alle anderen, schließt aber alle ab.
Ja.
Auf einmal hast du eine bessere Winrate da drin.
Ja.
Da fragst du dich, warum denn? Verbringt der mehr Zeit? Mit wem redet der denn überhaupt? Ja. Und so weiter und so fort. Und dann kriegst du diese klassischen KPIs, die schaust du dir natürlich mit an und dann merkst du natürlich in den Calls, vielleicht liegt es an der Zahl der Calls, vielleicht liegt es am Inhalt, benutzt der oder die Vertrieblerin vielleicht welche Inhalte, vielleicht ein Pitch-Deck anders oder verändert er oder sie das? Ne? Also dann auf einmal kriegt man viel mehr Insights.
Ja.
Und das kann man dann alles sich reinschieben lassen in Salesforce rein. Mhm. Und dann auf einmal kann man natürlich dann viel mehr, zurück zur Analyse, kann man eben genau sehen, warum denn eine besser verkauft und besser Abschlüsse macht als der andere.
Okay. Ich meine, die Vertriebler sind ja alle so ein bisschen kompetitiv auch, ne? Jetzt haben die plötzlich die krasseste Transparenz und all diese Geheimtricks, die jemand hat, werden dann plötzlich öffentlich. Mhm. Ist das auch ein Thema, dass die Leute dann irgendwie deshalb, also ich meine, wahrscheinlich muss man sich einfach dem öffnen, ne?
Ja, also mittlerweile öffnet man, also eigentlich ist es kein Problem. Es ist ja auch was Tolles. Also so wie wir es eigentlich, oder wie ich es immer gemacht habe, ist, man möchte dann auch dann die Person, man lobt dann natürlich auch, ne? Und sagt, hier, klappt wirklich toll. Und normalerweise ist es so, dass die Leute es eigentlich gerne machen. Mhm. Also die Leute sind ja dann, die meisten möchten dann auch wieder dann, möchten ja auch befördert werden und so weiter und so fort. Und das kommt dann ja eigentlich auch Hand in Hand, wenn man das gut macht.
Ich finde das ganz interessant, gerade diese initiale Outreach. Ne? Es gibt ja viele auch diese Tools, die dann eingesetzt werden, wo dann irgendwie 5 Leute gleichzeitig angerufen werden. Da sitzt dann nur noch so ein SDR, so ein Sales Outbound irgendwie. Und sobald irgendeiner abnimmt, wird er dann verbunden. Und dann muss er sich halt irgendeine gute Opening-Line irgendwie überlegen und versuchen, die Leute irgendwie ans Telefon zu bekommen. Glaubst du, dass da wirklich nachher auch vielleicht sogar eine AI das einfach komplett übernimmt? Also ist dieser anfangs Junior-Sales-Personentyp irgendwann völlig überflüssig?
Ich glaube schon, dass wir dahin gehen. Oder dass es jetzt dahin, dass es in die Richtung läuft, glaube ich schon. Also mittlerweile, warum sage ich das? Weil ich habe ja schon, gucken uns das schon seit 2 Jahren an. Also wir sind da schon, also wir haben AI oder wir haben uns schon diese Entwicklungen lange Zeit angeschaut. Ich habe auch ein Team, Sales Operations, ne? die hören eigentlich immer genau, die gucken immer sich immer um, was gibt's denn für neue Tech?
Mhm.
Und die Sprünge, die jetzt die AI-Tools machen, sind unglaublich schnell. Habe ich übrigens in meiner Karriere noch nie gesehen. Also innerhalb von einem Quartal, 6 Monaten macht diese Tech richtig, richtig Fortschritte. Also wenn man es noch vor einem Jahr angehört hat, wie sich so ein Agent anhört,
ja, klar.
Da hattest du Latency-Probleme. Das konnte man dem Kunden ja gar nicht, das konnte man ja keinem antun.
Ja, ja.
Das war ja furchtbar. Und mittlerweile geht das schon. Also ich würde sagen, noch was wir noch nicht gemacht haben, wir haben viel im ersten Outreach, also in der ersten Kontaktaufnahme machen wir noch viel mit, also wirklich Content Creation. Da kann man schon viel machen. Da machen die AI-Tools. Die holen einem ganz tolle Infos. Da kriegst du alles von, wie viele Kinder dann jetzt die Dame hatte oder wie viel, ob da jemand gerne Ski fährt, ne? Oder also man kriegt ja unglaublich viel raus. Das hat's ja, das war ja unglaublich viel Recherchearbeit, um überhaupt jemanden anzuschreiben und so weiter und so fort. Oder auch ein Werdegang von jemandem. Man muss ja erstmal den Lebenslauf dann anschauen und so weiter. Also diese ganze Recherchearbeit, die ja wirklich viel Arbeit und Zeit in Anspruch nimmt, das machen die AI-Tools richtig gut schon mittlerweile. Da kann man eine ganz tolle, eine tolle E-Mail schreiben und einen tollen Outreach, der ganz anders klingt. Natürlich noch ein bisschen Veränderung. Ist vielleicht gar nicht doof. Also ja, wir haben es ausprobiert und wir haben gemerkt, wenn man nochmal, wenn noch jemand nochmal drüber schaut und mal ein paar Sachen verändert, dann ist es nochmal besser.
Ja.
Aber die Technologie wird immer besser.
Ja. Ich frage mich dann immer so ein bisschen, wenn diese ganzen Junior-Positionen alle wegfallen, weil man das halt...
Problematisch.
Ja, ja. Weil man das durch AI ersetzt, irgendwann du brauchst aber trotzdem noch denjenigen oder diejenigen, die das darüber steuert, aber diese Person ist ja auch nur da hingekommen, weil sie irgendwann mal so Junior angefangen hat. Ja. Und wenn man dieses ganze Grundlagentraining nicht einmal selber durchgeht, wie soll man das nachher aus der seniorigen Brille irgendwie, sagen wir mal, steuern? Ne? Deswegen, also das ist ja im Engineering genau das Gleiche.
Ich weiß aber auch noch nicht ganz, wie wir es lösen sollen.
Ja.
Ich weiß auch, hast du eine Idee, Christian? Ich habe noch keine Idee, aber ja, weil man sieht ja schon, man kriegt ja übrigens mittlerweile auch schon den Kostendruck. Also was heißt den Kostendruck? Die ganzen Boards.
Ja.
Also ich hoffe, vielleicht hören ein paar Geschäftsführer zu und Founders. Ja, man kriegt ja Druck von allen Seiten. Ne? Also habt ihr denn schon AI eingesetzt? Könnt ihr nicht Kosten sparen, indem ihr Leute rausnehmt? Wollt ihr nicht? Ne? Also das passiert überall.
Ja.
Also komplett durch bei allen Teams. Und ja, interessant. Also wie lösen wir denn das Thema dann? Ja. Wir müssen ja Leute auch trainieren. Die müssen ja erstmal, man muss erstmal anfangen. Kommt aus der Uni.
Ja,
und
klar.
Dann ne, mein Sales-MBA bei Salesforce.
Ja, ja.
Den muss man ja erstmal durchgehen. Ne?
Ja.
Aber gut, es gibt auch viele Themen, Christian, die wünsche ich mir, die waren so nutzlos. Also was man am Anfang so macht, das kann man ruhig ersetzen. Also das war einfach langweilig. Ne? Also, wenn man dann Kontakte raussucht, stundenlang. Ne?
Ja. Klar.
Es macht weder Spaß noch sonst irgendwas. Ist auch nicht stimulierend oder irgendwas.
Nee,
also, und das sind so Themen, ich finde, da sollte man auch wirklich jetzt schon einsetzen. Aber wir müssen uns gut überlegen, einfach nur Leute rausnehmen und dann nicht schulen und nicht die Werdegänge. Das sind nochmal große Themen. Wie machen wir das denn?
Ja.
Ich habe auch noch keine Antworten.
Ja. Eine Frage habe ich dann noch. Wenn jetzt so Unternehmen hierher kommen, es gibt ja viele auch so Deutsche, die gerne in Silicon Valley gucken. Wir sind ja hier einfach ein bisschen weiter voran, wahrscheinlich, weil wir einfach auch Access zu Tools haben, die es in Deutschland noch nicht gibt, auch aus Datenschutzgründen und so. Ne?
Ja, ganz klar.
Aber was sind so ein, zwei Sachen, die du Leuten empfiehlst, die vielleicht jetzt gerade erst anfangen, ihren Vertrieb so auf AI umzustellen? Weil es gibt ja wahrscheinlich immer noch ein Gros der Unternehmen, die einfach immer noch nicht so richtig angefangen sind. Ne? Also was ist das Erste, was man eigentlich machen sollte?
Ja, ich glaube, das Allererste ist, man kann sich ja schon mal, was wir auch gemacht haben, wir haben erstmal angefangen mit, welche Tools haben wir denn eigentlich gerade im Einsatz und was für AI-Tech bieten die denn eigentlich gerade an? Und dann kann man einfach mal, gut, muss ich auch aufpassen, also je nachdem, wie groß man ist, es gibt natürlich Datenschutzthemen, also da muss man sich schon nochmal mit der IT unterhalten. Je nachdem, wie groß man ist natürlich, wenn man noch mal ein bisschen kleiner ist, kann man vielleicht mal ein bisschen mehr experimentieren.
Mhm.
Je größer, desto komplizierter normalerweise oder oftmals komplizierter. Da würde ich erstmal anfangen. Und dann, was man natürlich auch machen muss, man muss sich eigentlich wirklich Gedanken machen zu der Customer Journey. Also zu was möchte man denn für eine Kunden-Experience haben?
Mhm.
Und da muss man eigentlich sich Gedanken machen. Also möchte man jetzt tatsächlich, dass man über einen AI, einen ersten AI-Kontakt hat? Ja, nein. Oder möchte man nach wie vor, dass es ein menschlicher Kontakt ist? Und da muss man sich doch wirklich zum Prozessdesign wirklich Gedanken machen. Was soll der Kunde denn für eine Interaktion haben? Und die ersten Interaktionen sind sehr wichtig. Die prägen.
Ja, klar.
Und man möchte ja auch einen guten Eindruck hinterlassen.
Ja.
Ne? Also man möchte ja nicht, dass jemand hat dann irgendeine Interaktion mit einem AI-Tool, da kommt die Person nicht nochmal wieder.
Ja.
Also da muss man sich schon wirklich Gedanken machen, wo man es einsetzt.
Ja.
Und wir haben uns hingesetzt und wir haben wirklich im Detail jeden Schritt uns angeschaut und genau, da habe ich selber mit. Ne? Also man überlegt sich wirklich selbst, wie soll es ausschauen und man testet es auch selber.
Ja.
Also einfach mal einfach mal selbst ausprobieren, mal anrufen. Und wie fühlt sich das an?
Ja, Ja, es gibt ja so ganz spannende Tools, ne? Also gar nicht unbedingt jetzt ein Vertriebstool, aber dieser Bordy AI, weiß nicht, ob du den mal ausprobiert hast, den kann man so anrufen und die wollen so ein neues soziales Netzwerk im Prinzip bauen, wo du halt einfach einmal anrufst und erzählst du dem so ein bisschen, was ist dein Problem und was suchst du. Und wenn das halt jeder macht und praktisch ein Modell trainiert wird, dann kannst du halt Bordy anrufen und sagen, hier, verknüpfe mich mal mit irgendjemandem, der das und das macht. Und dann schicken die dir so eine Gemeinschafts-LinkedIn-Nachricht. Ne? Und mit dem Bordy, der hat so einen sympathischen australischen Akzent, mit dem kannst du dich wirklich einfach unterhalten. Ne? Und du weißt natürlich, dass es eine AI ist, aber ich meine, es ist ja wie mit ChatGPT. Du kannst mit den Leuten, du kannst mit den Tools heute reden. Ne? Und ja. Ich kann auch immer jedem empfehlen, das einfach nochmal auszuprobieren, weil diese ganzen Tools sind ja da und zur Verfügung. Und
macht Spaß zu beginnen.
Genau.
Das macht total. Ich mag das unglaublich gerne. Ich probiere alles aus.
Ja, absolut, absolut. Du hast, ich will noch mal kurz ein weiteres Kapitel bei Aurora aufschlagen, weil du hast gerade das einmal kurz angesprochen, die Solarbranche geht auch wieder bergab, ne? Und wir haben auch schon mal gerade so ein bisschen angerissen, dass es auch mal ein bisschen schwieriger sein kann.
Ja.
Und ich meine, der Laden ist unfassbar gewachsen und so, aber es gibt eben diese Rückschläge. Was machst du dann? Geht es dann, also ein typisches amerikanisches Ding wäre ja, okay, hier sofort Kosten, Mitarbeiter rauskicken. Das ist ja gerade so im Silicon Valley in den letzten Jahren jetzt ja sehr en vogue geworden, ne? Seitdem Elon Musk gesagt hat, hier, ich kann auch mit 20% der Belegschaft ex-Twitter führen, können das die anderen auch. Wie ist da der Druck bei euch gewesen? Habt ihr dann auch Leute rausgeworfen oder wie führst du dann so ein Team?
Ja, wir mussten leider auch. Hm. Aber, ich mache mal ein großes Aber davor. Das, also meiner Meinung nach ist es der allerletzte Schritt.
Ja.
Idealerweise, man sollte nicht zu viel einstellen.
Ja.
Aber leider in der Solarbranche gibt es eben diese Hochs und Tiefs, kann man sich auch historisch angucken. Das ist leider so. Ja, und die Frage ist halt, kann man das ein bisschen besser vorausschauen? Ne? Kann man das ein bisschen mehr glätten? Ne?
Ja.
Kann man vielleicht, wenn es gerade dieses Hoch gibt, vielleicht nicht so krass einstellen?
Ja.
Wenn dieses Tief geht, dann muss man halt auch nicht so viel entlassen. Ne?
Also ja.
Idealerweise hat man diese Welle, ist es so eine ganz sachte Welle.
Ja.
Man muss eigentlich nicht viel machen. Und ideal wäre natürlich, man macht einfach mal einen Einstellungsstopp und damit hat sie es, und dann muss man nicht entlassen.
Ja.
Bei Aurora war es leider so, leider konnten wir es nicht, weil wir hatten nämlich zwei Themen, die zusammenkamen. Wir hatten zum einen eine Zinssteigerung und dadurch war einfach die Nachfrage nach Solaranlagen ist einfach nach unten gegangen. Und dann hatten wir zum anderen auch noch eine Änderung in der Policy, also in Policy.
In Richtlinien irgendwie.
In Richtlinien, genau. In den Richtlinien, Solarrichtlinien. Und diese zwei Dinge auf einmal haben halt der Branche richtig zu schaffen gemacht.
Ja.
Und dadurch, dass wir 75% Market Share hatten,
ach, wow,
nach wie vor auch, blieb uns eigentlich gar nichts anderes übrig. Und dann hat man natürlich solche Entscheidungen zu treffen, die sind unglaublich unangenehm. Die möchte man eigentlich gar nicht machen. Aber selbstverständlich kriegt man natürlich auch dann Druck. Man muss natürlich man muss bestimmte Zahlen schreiben, man hat bestimmte Erwartungen der Investoren. Dann ist man natürlich in den Themen drin. Ja, und dann geht es auch einfach natürlich darum, man hat natürlich, also Aurora hatte unglaublich viel Geld noch auf dem Konto, tolle Rounds geraced. Aber dann geht es darum, wie lange kann man denn? Ne? Und was ist denn der nächste Schritt? Dann geht es dann wirklich um Entscheidungen, will man denn public gehen, möchte man an die Börse, möchte man privat bleiben. Also dann geht es dann um grundsätzliche Entscheidungen und dementsprechend trifft man Entscheidungen dann aufgrund der Milestone,
die man setzt. Klar. Du hast gerade einmal Geld angesprochen, deswegen muss ich das einmal kurz einhaken. Wenn man hier in Silicon Valley kommt, dann ist ja immer so, die Entwickler, die verdienen halt unfassbar viel Geld. Ne? Da geht das ja schnell irgendwie 500.000, 1 Million. Wenn du irgendwie bei OpenAI oder so arbeitest, da kriegen die Leute ja teilweise irgendwie 7-stellige Sign-on-Bonuses oder Bonis. Wie ist das im Vertrieb? Also da kann man ja auch sehr, sehr viel Geld verdienen. Ne?
Ja.
Was verdient so ein durchschnittlicher CIO in der Company Size von eurer Größe so?
Ja, das gibt dann solche Bandwidths. Also normalerweise 650.000 bis zu 1 Million ist so das Gehalt.
Ja, ist schon krass, ne? Wenn man sich das jetzt überlegt, eigentlich, also in Deutschland würde wahrscheinlich so ein obwohl wer weiß, ich meine, du kannst auch in Deutschland, ich hab Leute, die arbeiten irgendwo bei Google oder so in Deutschland und die verdienen dann auch 7-stellig und haben ganz andere Lebenshaltungskosten und leben wie der oder die Königin so, ne? Das ist schon nicht so schlecht.
Aber, im Vertrieb hat man auch immer meistens, und da hat man auch als CRO, man hat ja 50% variabel.
Ja, klar.
Also das muss man nochmal dazu sagen. Ne? Ja. Also es ist nicht so, dass man dann gleich sich seine Millionen dann verdient. Nein, nein, nein. Und die Erwartungshaltung ist auch tatsächlich, dass man dann auch mit anpackt und große Deals auch selbst mit reinbringt. Ne?
Ja.
Also das kommt dann immer mit dem, mit den Themen dazu. Aber
ja.
Sicher, also es sind ja Wahnsinnssummen. Ne?
Ja, ja, klar. es ist wirklich schon unfassbar, was machbar ist.
Es sind schon wahnsinnige Summen und gut, kommt natürlich auch immer mit viel Druck. Ne? Darf man nicht vergessen, also so als dieser Chief Revenue Officer, da geht es dann auch mal ganz schnell. Ne?
Ja.
Also die durchschnittliche Zeit eines Chief Revenue Officers ist ja 18 Monate.
Ach krass.
Das geht also dann ruckzuck.
Wie lange bist du schon?
Ja, ich habe immer lange geschafft. Bei mir geht es eigentlich immer meistens immer. Ich habe immer plus 7 oder jetzt bei Aurora waren es fast 4 Jahre.
Okay.
Da geht es dann auch ganz klar. Das ist das Schöne am Vertrieb. Es ist sehr transparent. Ne?
Ja.
Also schafft man seine Zahlen, dann kriegt man auch ganz tolle, wird man auch ganz schnell befördert, kriegt man seine Promotion. Wenn es aber mal nicht so läuft, dann ist natürlich auch nochmal was ganz anderes.
Ja,
ne?
Ja,
und da geht es auch mal ganz schnell. Das ist so diese, das sind so die zwei Seiten.
Ja. Wenn du jetzt, das mal junge Leute hier zuhören, ne? Und ich weiß, dass einige Studenten und so auch hier zuhören, was rätst du solchen Leuten, die sagen, boah, das ist eigentlich eine Karriere, die kann ich mir auch vorstellen. Weil in Zeiten von AI, haben wir gerade darüber gesprochen, wird es immer schwieriger, gibt es da irgendwie so zwei, drei Sachen, wo man sagt, das ist eigentlich, also sollte man erstmal für eine amerikanische Firma zum Beispiel arbeiten, weil da kann man Vertrieb richtig lernen oder was sind so Sachen, die du Leuten empfiehlst?
Ja, also wenn einem das Thema Vertrieb Spaß macht, dann würde ich nach wie vor sagen, die Amis, es hat einfach einen anderen Stellenwert. Ne? Also es macht einfach ganz anders Spaß, weil es einfach, man kann auch toll Vertrieb machen im deutschen Unternehmen, das will ich gar nicht sagen, aber es ist natürlich nochmal, da ist nochmal eine ganz andere Förderung drunter im Vertrieb. Ja, was würde ich dann sagen? Ja, ich glaube, es ist interessant, braucht man jetzt direkt gleich in AI zu gehen? Glaube ich gar nicht, muss man gar nicht unbedingt. Aber auf jeden Fall sich daran interessieren, also dabei bleiben. Also es verändert sich ja auch unglaublich schnell. Also Christian, ich weiß nicht, ob das bei dir auch der Fall ist. Ich meine, ihr seid ja auch AI.
Mhm.
Also man muss sich da schon, muss da jetzt richtig dranbleiben.
Absolut.
Das ist nicht mehr so, dass man mal ein, zwei Jährchen und nee. Also es ist wirklich, die Veränderungen kommen ganz schnell, was drunter ist.
Da gibt es gute Lernplattformen auch, mit denen man das ganz gut lernt.
Ja, genau.
Kleiner shameless Plug hier.
Ja, natürlich, absolut. Ja, und man muss ganz anders lernen. Man muss ganz anders dranbleiben, glaube ich. Das würde ich empfehlen. Nicht unbedingt, dass man jetzt gleich zu AI, zu OpenAI rennen muss. Nein, also aber dass man wirklich bei dem Thema dranbleibt, dass man selbst ausprobiert, dass man neugierig bleibt. Weil die Sprünge sind jetzt einfach, haben wir schon gesagt, es ist schneller, die Technologiesprünge sind größer. Ich habe ja damals, also von Client-Server auf SaaS, das war ja ein Riesensprung. Das ist ja, was jetzt von SaaS jetzt auf AI, ich sage jetzt mal, es ist nicht ganz vergleichbar, aber dieser Sprung ist ganz anders. Das ist eine ganz andere Implikation, das ist viel größer, das ist viel tief, das ist Wahnsinn. Und ich glaube, da einfach neugierig zu sein und dran zu bleiben und sich da Themen auszusuchen, da hat man, das ist schon ganz klasse. Dann ist man schon mit dabei.
Ja. Zum Abschluss will ich nochmal kurz über deine Sicht so auf Deutschland sprechen. Hast du das, manchmal so ein bisschen die Sehnsucht, auch da wieder zurückzugehen und zu sagen, eigentlich ist es da auch schön, oder siehst du dich schon sehr langfristig hier in San Francisco?
Also ich habe immer mal Heimweh. Ich komme gern wieder nach Heidelberg und bin gern in Deutschland. Interessant. Also ich habe mir die Frage auch gestellt, würde ich denn jetzt wieder mal zurückgehen wollen? Ich habe jetzt einen amerikanischen Mann, meine beiden Kinder sind hier geboren. Ich glaube, ich bin jetzt mal noch ein paar Jährchen hier.
Ja. Was vermisst du denn besonders?
Was vermisse ich besonders? Ich vermisse eigentlich...
Nicht so viel scheinbar.
Nee, das sind so die kleinen Dinge.
Ja,
also
klar.
Das ist kulturell noch, es ist ja kulturell schon sehr anders.
Absolut.
Ne? Also ich vermisse meine Freunde, weil ich ja nicht mehr so oft so sehen kann. Also diese tollen Freundschaften, von der Schule, von der Uni. Natürlich gibt's auch so Sachen, wie ich esse auch gerne Sachen, die in Deutschland, wo man aufgewachsen ist damit. Unser Familienhaus war direkt da am Odenwald, also direkt einfach mal in den Wald zu laufen. Und die Natur kann man hier natürlich auch, aber anders, ne? Also ich bin ja Heidelbergerin, bin dort geboren, das ist einfach meine Heimatstadt, ne? Da fühle ich mich am wohlsten, ne?
Ja.
Und, was vermisse ich denn noch? Na gut, ich bin jetzt schon lange im Ausland, muss man auch dazu sagen.
Ja.
Ich war ja erst in Dublin, dann London und jetzt in den USA. das sind ja mittlerweile schon wie viele Jahre?
Ja, 18.
Ja, ist schon lange. Da ist man schon gar nicht mehr, da wird das alles, verschwimmt alles so ein bisschen. Ne? Ist man denn jetzt noch, wie ist man denn jetzt? Ist man denn jetzt schon mehr amerikanisiert? Vielleicht.
Ja, schon auch. Du bist ein Global Citizen.
Ja, ich würd mich also als Global bezeichnen. Ja.
Ich frage am Ende immer vom Podcast, was die Leute so ein bisschen ausmacht. Ne? Und meine typische Frage ist immer, was ist eine Sache, die nicht auf deinem LinkedIn-Profil steht, die jeder wissen sollte?
Ja, Oh, gute Frage. Oh, ich bin Mama von 2 Kindern. Steht nicht auf dem LinkedIn. Ja. Finn und Lola. Und ich liebe Yoga. Ich habe hier in San Francisco eine Yoga-Ausbildung gemacht. Also ich bin eine ausgebildete Yoga-Lehrerin.
Okay.
Das ist so, wo ich meinen Zen kriege. Mhm. Yoga jeden Tag ist so mein Ding. Gut, das konnte ich, als ich da mitten in der Startup-Life war, konnte ich das nicht jeden Tag machen. Jetzt kann ich es ein bisschen besser. Ja, das sind so 2 Sachen, die bei mir, was ist denn noch? Ja, und ich spreche 4 Sprachen.
Oh, wow.
Weil die Family so international ist, war. Mit der Mama, die Portugiesin ist, da hat man Portugiesisch schon gelernt.
Hat dir das im Vertrieb geholfen, dass du auch dann in anderen Ländern dann direkt mit einsteigen konntest?
Die mehrsprachig, also die Waffe, vor allem immer in Europa, war super. Ich konnte natürlich dann ganze Teams mit betreuen, also in ganz Europa, ne? Klar, weil man dann mit dem Portugiesischen, Französischen, Englisch und Deutschen habe ich doch viel abdecken können.
Ja, Wahnsinn. Ja. Carina, tolle Reise. Ich wünsche weiterhin viel Erfolg. Das sieht ja alles sehr gut aus. Und vielen Dank, dass du mit dabei warst.
Ja, hat mega Spaß gemacht. Danke, Christian.
Danke, ciao, ciao.
Ciao.
Das war Carina Brockel, Chief Revenue Officer von Aurora Solar. Mit einem starken Plädoyer dafür, Vertrieb endlich ernst zu nehmen. Wenn euch die Folge gefallen hat, teilt sie gerne mit jemandem, der im Vertrieb arbeitet oder dringend damit anfangen sollte. Und wenn ihr selbst lernen wollt, wie man Vertrieb mit AI-Tools effizienter gestaltet, schaut unbedingt mal bei learn.xyz vorbei. Wir bei Learn sorgen dafür, dass eure Mitarbeiter Corporate Learning plötzlich lieben. Manche Kunden nennen uns auch das Duolingo des Corporate Learnings. Probiert es selber aus. Für Teams von bis zu 10 Personen jetzt komplett kostenlos auf www.learn.xyz. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, ich freue mich.